Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Woran denken Sie als erstes, wenn Sie von Indien hören? Maharajas, Elefanten, Tiger, Fakire oder Wissenschaft? Tatsächlich ist Indien nicht nur ein riesiges Land voller Exotik und kultureller Gegensätze, sondern auch eine aufstrebende Wissenschafts- und Technologienation, die auf diesen Gebieten Beachtliches leistet. Zu diesem Thema hören Sie gleich ein Interview mit dem Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, Professor Dr. Jürgen Mlinek, der 2 Wochen in Indien war. Natürlich gibt es auch wieder unser Hörstück, schon gewusst, und auch ein Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Was hören Sie? Wenn Sie Glück haben, nichts. Vielleicht den Wind, ein paar Vögel. Wenn Sie Pech haben, den Straßenverkehr und ein paar Autos. Was Sie auf gar keinen Fall hören werden, das ist die Sonne. Leider werde ich diese Idylle nun stören und Ihnen ein Sonnengeräusch vorspielen. Vorsicht, es ist nicht ganz so lieblich.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Was es mit diesem Sonnengeräusch auf sich hat, verrate ich Ihnen am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunkt. In Indien leben 1,1 Milliarden Menschen. Das ist ein Sechstel der Weltbevölkerung. Und ebenso wie in China boomt die indische Wirtschaft. Auch in Forschung und Entwicklung wird kräftig investiert. Wie leistungsfähig Indien im Bereich Wissenschaft und Technologie ist, hat das riesige Land unter anderem mit einem eigenen Weltraumprogramm unter Beweis gestellt. Doch Indien hat auch große Probleme, gerade im Bereich Gesundheit. Häufig auftretende Epidemien und beträchtliche Patientenzahlen stellen eine große Herausforderung dar. Eine deutsch-indische Forschungskooperation soll nun helfen, gefährliche Epidemien einzudämmen. Am 3. April weihte das Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gemeinsam mit dem Indian Council of Medical Research das Indo-German Science Center for Infectious Diseases in Neu-Delhi ein. Zu diesem Anlass reiste der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Professor Dr. Jürgen Mlinek, für 2 Wochen nach Indien.
Wir haben ja in der Helmholtz-Gemeinschaft einige große Forschungsbereiche, auf denen wir tätig sind. Dazu gehören Energie, Erde und Umwelt und Gesundheit, um nur 3 zu nennen. Auf dem Gebiet der Gesundheitsforschung ist ein Schwerpunkt die Infektionsforschung. Und schon seit einiger Zeit hat unser Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gute Kontakte zu indischen Einrichtungen. Dort gibt es ein Indian Council for Medical Research. Und aus diesen Kontakten heraus hat sich jetzt konkret ein Projekt entwickelt, nämlich dieses virtuelle Institut, das Indo-German Center for Infectious Diseases, wo im Rahmen von sogenannten Twinning-Projekten, das heißt unter Beteiligung von deutschen Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums und indischen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Infektionsforschung gemeinsam gearbeitet werden soll.
Das Indo-German Science Center for Infectious Diseases ist ein sogenanntes virtuelles Institut. Das heißt, es wird auf verschiedene Standorte in Indien und Deutschland mit unterschiedlichen Einrichtungen und Laboren verteilt. Es soll unter anderem klären, wie bessere Medikamente und Impfstoffe gegen alte und neue Menschheitsplagen wie Influenza, AIDS oder Hepatitis entwickelt werden können. Über die Einweihung des Indo-German Science Centers hinaus konnte sich der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft 2 Wochen lang ein Bild von der indischen Wissenschaftslandschaft machen. Erich Wittenberg hat Professor Dr. Jürgen Mlinek nach seinen Eindrücken befragt.
Herr Professor Mlinek, Sie sind jetzt 2 Wochen in Indien gewesen. Wie ist Ihr Eindruck? Wie schätzen Sie die indische Wissenschaftslandschaft ein?
In Indien hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren viel getan. Ich habe ganz unterschiedliche Einrichtungen besucht, einerseits Universitäten, hier insbesondere die Indian Institutes of Technology. Das sind Elite-Einrichtungen aus indischer Sicht, aber auch viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Ich habe mit Offiziellen gesprochen in den Ministerien, in den Wissenschaftsorganisationen und festgestellt, dass Indien zunehmend investiert in Wissenschaft und Forschung, das aber doch in vielen Bereichen noch eine Aufholjagd ist.
Mit wem haben Sie denn gesprochen und an welchen Stellen haben Sie wirklich für sich konkret Neues erfahren?
Es ging ja zunächst darum, einen Überblick zu bekommen. Ich war an verschiedenen Orten, Neu-Delhi natürlich, weil das die Hauptstadt ist mit den ganzen Ministerien und Sitzen der Wissenschaftsorganisation. Ich war in Bangalore, das neben Hyderabad ja eine sogenannte Boomtown ist in Indien mit Schwerpunkt auf dem Gebiet Software und Hochtechnologie. Ich war in Chennai, das ist an der Ostküste im Süden. Ich war in Bombay, in Goa. Also ich habe verschiedene Orte gesehen und mit vielen Leuten gesprochen, auch über aktuelle Schwierigkeiten und Herausforderungen im indischen System.
Nun ist Indien ja hierzulande bekannt als ein Land von unglaublichen Kontrasten und einer Erlebniswelt, die auch immer wieder viele Touristen dorthin zieht. Gab es denn irgendein Ereignis in Indien, das Sie besonders beeindruckt hat und Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Das, was immer wieder beeindruckt, ist der Bevölkerungsreichtum. Es ist eigentlich überall, Tag und Nacht, unheimlich viel los auf den Straßen. Der Straßenverkehr ist teilweise chaotisch. Diese Motor-Rikschas, die viele vielleicht schon mal gesehen haben, dreirädrig, werden teilweise mit 15 bis 20 Personen befahren. Wir haben jedes Mal gezählt, wenn wir eine gesehen haben, wie viele es denn diesmal sind. Man sieht einfach unheimlich viele Menschen, auch unheimlich viele junge Menschen, die unterwegs sind, die versuchen, ihr Leben zu leben, manchmal auch in ernüchternder Art und Weise, weil sie von einem Tag auf den anderen leben und letztlich überleben müssen.
Herr Professor Mlinek, was ist Ihr Resümee nach 2 Wochen Aufenthalt in Indien?
Mein Resümee ist, dass wir mehr tun müssen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien. Ich habe das Gefühl, dass die doch eher unterentwickelt ist. Andere Länder tun mehr, etwa Frankreich. Frankreich hat seit über 15 Jahren ein französisch-indisches Wissenschaftszentrum in Neu-Delhi, was mir immer wieder genannt wird als Ausgangspunkt von Kooperation. Ich denke, wir sollten darüber nachdenken von deutscher Seite, ob wir ein ähnliches Zentrum, also ein deutsch-indisches Wissenschaftszentrum einrichten, das Kontakte vermittelt, Workshops organisiert, damit einfach mehr deutsche und indische Wissenschaftler zusammenkommen können und sich dann auch zusammentun können für gemeinsame Forschungsarbeiten.
Eine ausführliche Fassung des Interviews mit Professor Jürgen Mlinek finden Sie ebenfalls im Internet unter www.helmholtz.de/interview. Vom fernen Indien schwenken wir jetzt direkt nach Westafrika. Beiden Regionen ist gemeinsam, dass der Monsunregen auf sie niederprasselt. Doch irgendwie ist der Monsun aus dem Takt geraten. Mehr dazu in Schon gewusst.
Schon gewusst, dass der afrikanische Monsun die Jahreszeiten aus dem Takt bringt?
Wenn sich in den Sommermonaten dunkle Gewitterwolken über den westafrikanischen Tropen zusammenbrauen, kündigt sich ein wahrer Wassersturz an. Der Monsun ist gekommen. Nach langer Trockenheit öffnen sich weit die Himmelsschleusen und heftige Regenfälle stürzen auf das durstige Land herunter. Die ausgedörrte Erde erwacht wieder zu neuem Leben. Mit den Pflanzen blühen auch die Menschen wieder auf. Der Monsunregen gibt ihnen Nahrung und bestimmt ihren Lebensrhythmus.
In den letzten 40 Jahren ist der natürliche Wechsel zwischen Trockenheit und Regen jedoch aus dem gewohnten Takt geraten. In manchen Jahren blieb der Monsun nahezu aus, während er in anderen Jahren in sintflutartigen Regenfällen über das Land hereinbrach. Die Menschen südlich der Sahara lebten schon immer am Rande einer Katastrophe. Ständig drohten lang anhaltende Dürren oder verheerende Überschwemmungen.
Warum hat der Monsunregen solche Rhythmusstörungen bekommen? Ist dies etwa auch eine Folge des Klimawandels? Die Klimaforscher des Helmholtz-Forschungszentrums Jülich wollen die Ursachen dieser Schwankungen erkunden. Im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts AMA, übersetzt African Monsoon Multidisciplinary Analysis, fliegen sie mit einem Spezialflugzeug direkt in die dunklen Monsunwolken hinein. 20 Kilometer über westafrikanischem Boden. In dieser luftigen Höhe, der Stratosphäre, messen die Forscher unter anderem den Austausch und den Transport von Spurengasen wie Wasserdampf oder Kohlendioxid. Selbst kleinste Änderungen in der Konzentration dieser Stoffe können ernste Konsequenzen für das Klima bedeuten. Liefern Sie also eine Erklärung für den verrückt gewordenen Monsunregen?
Für uns ist Westafrika weit entfernt. Also könnte man meinen, der Monsunregen hätte in unseren gemäßigten Breiten keine weiteren Folgen. Falsch. Die Schwankungen wirken sich weltweit aus. Erst wenn der Monsunregen wieder im Gleichgewicht ist, schlagen auch unsere Jahreszeiten wieder im richtigen Takt.
Auf unserer Erde ist alles voneinander abhängig. Das betrifft das Wetter genauso wie internationale Forschungs- und Wirtschaftsabkommen, wie wir ja gehört haben. Alle zusammen sind wir abhängig von einem großen Gasball, der in rund 150 Millionen Kilometern Entfernung still und leise vor sich hinglüht und uns mit Energie versorgt. Aber ist dieser Gasball, also die Sonne, wirklich so still und leise? Im Grunde genommen schon, denn da sich im Weltraum keine Luft oder irgendein anderes Medium befindet, gibt es dort auch nichts zu hören. Nun sind aber Wissenschaftler findige Leute und haben einen Weg gefunden, Geräusche im Weltraum gewissermaßen zu rekonstruieren. So zum Beispiel unser Geräusch des Monats. Es stammt aus den Aufzeichnungen der Raumsonde Voyager 1, als diese sich im Jahr 1979 dem Planeten Jupiter näherte. Was man hier hört, sind die sogenannten Sonnenwinde, die mit über 400 Kilometern pro Sekunde durch die Galaxis wehen. Durch die Atmosphären der Planeten werden sie jedoch abgebremst und gerade dieser Übergang ist hier zu hören. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Monat.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.